In der politischen Rolle, die Willi Sitte gespielt hat, ein interessantes Werk ist Der Rufer, der immer wieder genannt wird.
Diese 50er Jahre und die Verarbeitung des Formalismus auch und letztlich auch die Stabilisierung der Kunstverhältnisse, auch nicht nur in Halle, sondern auch in Ostdeutschland und der Exodus exquisiter Künstler in den Westen, das war das Jahrzehnt des Experimentierens für Sitte, auch stilistisch. Er sondierte überall das Terrain bei der klassischen Moderne, aber eben auch im Umfeld in Halle, also Hermann Bachmann und so weiter. All das findet sich in Reprisen und auch in Motivkorrespondenzen in seinen Bildwelten. Und ich habe gesprochen erst von dieser konzeptionellen Parallelität, dass er zum einen bei den Nonkonformisten, ja, also im kulturvitalen Leben Halles, eine Rolle spielte und auf der anderen Seite als SED-Maler, als ja ein Mann der Partei galt, weil er ja nicht nur SED-Mitglied war, sondern eben auch exzeptionell für diesen Staat eintrat. Ja. Und die SED hat das lange toleriert, dass er mit einem Bein seiner Existenz oder mit einem Bein seines Schaffens im sogenannten feindlichen Lager stand. Ja. Aber irgendwann war die Geduld der Genossen in der Bezirksleitung Halle zu Ende und man nötigte ihn quasi zu einem Bekenntnis. Und das war 1963, da musste er eine Selbstkritik veröffentlichen, indem er sich nun meine ganze Kraft im sozialistischen Realismus. Der sozialistische Realismus war quasi die Kunstdoktrin, die der SED-Staat für die bildende Kunst vorgesehen hatte. Und dort waren Kriterien wie Volkstümlichkeit wirkungsästhetisch fixiert. Und das war natürlich eine Vereinseitigung, eine Simplifizierung der Kunst, die Leute wie Sitte nicht mitgetragen haben. Aber es kam zu diesem Crash, es kam zu dieser Eskalierung der Situation, wenn man so will, fast ein Scherbengericht wurde über ihn gehalten. Und im Zuge dieses Tribunals kam es dann zu einem Wendepunkt, einem Kippmoment in seiner Biografie, in dem er dieses Bild unter anderem malte, Rufer 2 ist das, 1964, es gab auch einen Rufer 1 und wir sehen einen rufenden, ja fast schreienden, sozusagen seine Wahrheit in einen Industrieraum oder in einen unbestimmten, größeren öffentlichen Raum hinein bekundeten jungen Mann, der mit offenem Hemd und in der linken Hand das neue Deutschland in der Hand hält, nicht im Sinne von Altpapier, von Verknüllung, sondern der Vermittlung. Er vermittelt quasi das, was im neuen Deutschland zu dieser Zeit an ideologischer Maxime Gültigkeit besaß und ruft es, schreit es, kündet es sozusagen in den weiten Raum der Gesellschaft. Und das ist natürlich eine Pose, die des Agitators ist, die sozusagen die bewusst vereinseitigt, um eine ideologische Botschaft im Sinne der Partei zu verkünden. Und die Unterzeile damals im Neuen Deutschland, die hatte immer so eine Mottozeile und da stand darunter vom Ich zum Wir. Das kann man eigentlich als so Kernmotto dieser Jahre eben auch sehen. Also die Personalpronomen sind immer ganz wichtig. Von wem rede ich? Wer sagt ich? Das Ich war verpönt. Es ging um das Wir, das Kollektiv der Arbeiter und Bauern, das er ja auch immer sozusagen nicht nur von seiner Herkunft, sondern eben auch von seiner kulturpolitischen Intention immer als Adressat sah. Hingegen die 50er Jahre, die individualistischen, die autonomen Künstler, die sagten natürlich ich. Ja, das war also ein absoluter Kontrast, der dann eben Mitte der 60er Jahre endete, dieses Doppelspiel. Und Willi Sitte mit diesem Bild dann gleich den Kunstpreis der DDR im Apollosaal in der Berliner Staatsoper bekam und sofort eingemeindet wurde in eine offizielle, affirmative Kulturpolitik.
Und da ist es natürlich höchst spannend zu schauen, hier malt ein Maler einen Rufer und gibt damit, glaube ich, der Malerei eine ganz klare Funktion, nämlich hinauszurufen. Also was das eigentlich an Auftrag auch für die Malerei ist. Und um nochmal auf die Darstellung selbst zurückzukommen, ein bisschen zerknittert kommt mir das neue Deutschland schon vor. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die Übertragung des Textes in den Ruf, in das Orale. Also man kann sich vorstellen, dass diese männliche Person, die hier ruft, die Schlagzeilen in den Raum hinausruft und damit quasi ja vitalisiert das, was geschrieben ist. Vielleicht ein bisschen analog zu dem, was dann auch das Verständnis von Malerei ist, nämlich die Idee, die Theorie des Sozialismus lebendig darzustellen in der Farbe.
Genau, sehr vital, ne? Es ist ja, ein sehr effektvoll inszeniertes Bild. Ich bin nicht ganz Ihrer Meinung, dass es Knüll-Aspekte hat, diese Geschichte, weil wenn Sie die Kunstgeschichte in dieser, die gesamte Kunstgeschichte in Dresden vor allen Dingen, auch in Ost-Berlin, da war die Thematisierung des neuen Deutschland quasi ein Topos, ja, der sich vollzog und durchzog durch eigentlich alle Schichten, von den staatsaffirmativen Malern bis zu den Dissidenten. Weil wenn man das neue Deutschland thematisierte, wie Hermann Klöckner, der große Konstruktivist in Dresden, einfach seine Schwünge oder seine Farbwalze so über diese ideologiegetragene Substanz brachte, dann gab es allein schon durch die Verwendung dieses Bildträgers Neues Deutschland oder als kollagierendes Material oder wie hier als Zitat, natürlich schon eine extreme Intensität des Ausdrucks, weil natürlich klar war, ich sehe das neue Deutschland. Das ist klar, das ist die Verlautbarung. Das ist die, sozusagen die Verlautbarung der Ideologie. Das ist das, was das offizielle System meint. Ja? Und insofern ist es schon auch eine sehr plakative Geschichte. Ne? Es sollte ja auch für viele erkennbar sein.
Mit Paul Kaiser, einem der Kuratoren der Ausstellung zum Maler Willi Sitte, gehe ich hier durch die Räume der Moritzburg und wir wandeln vorbei an den vielen, vielen Gemälden, die Sie hier versammelt haben, hin zu einem Part, der jetzt die Malereien versammelt aus der Zeit nach dem Ende der DDR. Und hier gibt es, glaube ich, sehr explizite Auseinandersetzungen, Kommentierungen, Positionierungen Willi Sittes. Also wenn man hier schon allein die Titel rausgreift, nur ein Mensch, der heilige Stephanus oder die Steinschmeißer, dann wird ganz deutlich, dass sich hier ein Mensch, der auch hohe Funktionen, Positionen in der DDR innehatte, bezichtigt sieht, auch fälschlicherweise bezichtigt sieht und das dann malerisch ausdrückt in einem Steinschmeißer. Also hier sieht man einen Menschen, der am Boden liegt, sich schützend die Hände über den Kopf hält und verschiedene Personen um ihn herum, die auch merkwürdig gesichtlos bleiben und alle Glatzen haben, werfen Steine auf ihn und haben die kräftigen Arme erhoben.
Ja, das sind natürlich maßlos überzogene, sagen wir mal, Selbstbezüge, auch Selbstdarstellung, obwohl er geleugnet hat, dass diese Bilder nun irgendwelchen Selbstbildnischarakter trügen. Aber es ist natürlich eindeutig in diesem Bild nur ein Mensch oder auch im heiligen Stephanus. Das ist er. Er meint sich selbst oder in diesem Bild das Unheil begehrt Einlass. Das ist eigentlich natürlich mit dem Mauerfall bricht seine heile Welt des Sozialismus auseinander. Der Kapitalismus kommt ja in Gestalt des Imperialismus, des Militarismus hier in diese scheinbare Idylle Ostdeutschland hinein. Und mir wird mein Lorbeerkranz entrissen. Ich werde gekreuzigt. Also ist ja schon eine starke Bildmetapher. Ich werde vermessen, die Leistung wird vermessen. Die Stadthalle geht mit mir frevelhaft um. Und eigentlich muss ich Glück haben, wenn ich nicht gesteinigt werde. Das ist ja eine sehr übersteigerte Lesart. Also mit körperlicher Gewalt ist Willi Sitte nach meines Wissens nicht bedroht worden. Natürlich hat er sehr viel einstecken müssen. Aber das hat natürlich auch mit seiner enormen Privilegierung zu tun.
Ja, und ich glaube, diese Bilder visualisieren auch ganz gut, was es für Fehlanalysen in der DDR gab, die auch dominant wurden, was für eine Erstarrung eingetreten ist und eine Unfähigkeit, Kritik wahrzunehmen, Kritik ernst zu nehmen, sodass dann eben in diesem Das Unheil begehrt Einlass 1993 gemalt von Willi Sitte hier eine Tür aufbricht und dahinter so dunkle, totenkopfartige Fratzen hereinbrechen, die auch frappierend ähnlich sind dann zu einem Werk, das Sie hier auch zeigen, aus den 60er Jahren, zum Beispiel im großen Lidice-Gemälde, gibt es Darstellungen von nationalsozialistischen Soldaten, die ähnlich verzerrte Gesichter haben und auch in Grau dargestellt sind. Also dass dann quasi hier mit 89, 90 etwas hereinbricht, was den Faschisten gleichzusetzen ist. Verweist, glaube ich, auf fatale Fehlannahmen auch.
Ja, also eine völlige Verzerrung und Verfälschung der historischen Ereignisse.
Wir sind mitten in den historischen Betrachtungen über die DDR und gehen vielleicht in einen etwas abgelegenen Teil der Ausstellung, der nichtsdestotrotz ein sehr wichtiger Teil der Ausstellung ist und einer, der historische Auseinandersetzungen von Willi Sitte selbst zeigt, nämlich große Historiengemälde. Und das vielleicht auch nochmal zurückkommend auf etwas, was wir am Anfang gesagt haben, nicht als Auseinandersetzung mit ja, den großen Schlachten, die Könige und Kaiser bestritten haben, sondern auch den Verbrechen des 20. Jahrhunderts, den nationalsozialistischen Verbrechen. In einer Box hier im Moritzburg-Museum zeigen Sie die großformatigen Arbeiten von Willi Sitte zu Lidice, zu einem Massaker der Deutschen in Tschechien. Und eine Arbeit, die heißt Memento Stalingrad.
Also Willi Sitte, nachdem er sich in den Kunstbetrieb hineingearbeitet hat, indem er ja auch seinen eigenen Stil oder auch seine eigene Darstellungsform gefunden hatte, profitierte davon, dass der junge SED-Staat zur symbolischen Darstellung der neuen Machtverhältnisse eben nicht nur das Arbeiterbild präferierte, sondern ein neues sozialistisches Historienbild wollte. Das war ein programmatischer Gedanke, der von oben kam. Und für das damalige Museum der deutschen Geschichte, das heutige Deutsche Historische Museum in Berlin, versuchte man, ich glaube, 30 oder 40 große Historienbilder in Auftrag zu geben. Und Willi Sitte sollte die Varusschlacht malen, was er ablehnte. Er malte dafür dann später den Untergang der napoleonischen Armee in den Befreiungskriegen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo er davon profitieren konnte, dass er bei Peiner natürlich an großen Monumentalaufgaben gearbeitet hatte. Er profitierte davon, dass ihm das leicht von der Hand ging und dass das ein Thema war, wo er seine Zeichenkunst vorführen konnte, wo er die eben halt auch einsetzen konnte. Und Memento Stalingrad ist ein sehr interessantes Bild, weil es stark inkriminiert war an der DDR. Er hatte es eingereicht für eine große Ausstellung der Arbeiterfestspiele. Das waren damals im Sinne des neuen Projektes turnusmäßig ausgerichtete Großveranstaltungen, Festivals. Und da gab es auch immer Sonderausstellungen. Und wer dort ausstellte, war schon, ja, hatte einen Namen auch in diesem neuen Staat. Dieses Bild wurde aber ausjuriert, obwohl es ja eigentlich auf erster Linie alle Anforderungen des ideologischen Programms der DDR erfüllte. Man sieht links einen westdeutschen jungen Mann, der aus dem Jahrgang 22 stammt. Dieser Jahrgang 22 sollte im Zuge der Wiederbewaffnung der Bundeswehr eingezogen werden. Es kam aber dann nicht dazu. Und auf der rechten Seite sieht man einen feisten Wehrmachtsgeneral, der irgendwann mit der 6. Armee zu tun hatte und bei Stalingrad kämpfte, sozusagen in Westdeutschland schon wieder neue militaristische Pläne vor Augen und Rotwein und Zigarre und eben die Mahnung an die Verluste des Zweiten Weltkriegs an der Ostfront, wo ja Willi Sitte selbst gekämpft hatte und eben auch starke Eindrücke mit sich nahm. Eigentlich war dieses Bild ja ideologisch, wenn man das heute sieht, ja wie so eine additive Bildererzählung über den bösen Westen und über diese Remilitarisierung. Und auf der anderen Seite eben halt zeigt es die Opfer, die uns Mahnung oder auch der DDR ja immer Mahnung sein sollten. Aber diese Form, diese Tryptychon-Form und diese suggestive auch Leiterfahrung, die natürlich auch sein eigenes Trauma sozusagen als Ostfrontkämpfer mitthematisierte, das war damals nicht so gelitten. Und Fritz Krämer, der große Bildhauer, der damals auch Leiter der Abteilung Bildende Kunst in der Akademie der Künste in Ostberlin war, fand dieses Bild aber so toll, dass er es für die Akademie der Künste ankaufte und dann in einer Ausstellung Junge Malerei 61 ausstellte. Und da gab es eine riesige Diskussion, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Da wurde in Tageszeitungen darüber geschrieben und warum das alles falsch oder richtig sei. Also Kunst spielte eine enorme Rolle in diesen Verständigungsprozessen der Gesellschaft.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen abschließend zu unserem Rundgang. Kann man an diesem Bild nochmal vieles aufrufen? Also natürlich die Frage, was ist der sozialistische Realismus? Was passiert in diesen Bildern eigentlich? Also welche Funktion sollen diese Bilder eigentlich haben? Und gerade dieses Memento Stalingrad, Sie haben es schon gesagt, mit dieser auch antagonistischen Erzählung, also links quasi derjenige, der darunter leiden muss, das rechts der imperialistische Kriegstreiber, der auch gar keine Augen hat, der so eine Brille hat, die ganz stark spiegelt oder reflektiert. Also auch da wieder das Dehumanisieren dieser Täter, dass das ganz kausal zu Tod und Verderben führt, eben zu den Leichen, die in der Predella zu sehen sind. Das ist natürlich eine Vereinfachung, die mit problematischen Simplifizierungen einhergeht, aber die nichtsdestotrotz natürlich auch wahnsinnig spannend ist als auch eine ganz klare Funktionszuweisung an die Malerei, an die Kunst und das Einfache vielleicht auch nicht per se das Problematische ist.
Das ist richtig. Geht mir ganz genauso. Das finde ich ein sehr interessantes Bild. Wobei die Überlebenden, was wir gleich daneben zeigen, für mich das beste Bild sind von Sitte in dieser Zeit. Aber Sie sprachen folgerichtig an, diese Simplifizierung der Geschichtsdarstellung. Und das ist eben in diesem Bild Memento Stalingrad gegeben. Man sieht eben links diesen Jahrgang 22, der in der Bundesrepublik erwogen wurde, einzuberufen. Es kam aber nicht zu der Einberufung. Das verschweigt Willi Sitte. Er stellt ihn so dar, als wenn die Einberufung vollzogen sei. Er hat diesen Brief in der Hand. Ja? Und auf der anderen Seite sehen Sie einen feisten Wehrmachtsgeneral, der sich nun von seinen Freveltaten genüsslich erholt. Ja? Und hinter ihm eben diese Kartografie dieser Schlacht um Stalingrad. Und wir wissen ja, dass dort General Paulus der 6. Armee kämpfte. Nun ist es aber so, dass dieser General Paulus, der sich ja dann ergab, nicht im Westen lebte, sondern in Dresden auf dem Weißen Hirsch. Also auch hier ist die Realgeschichte sozusagen ein Feind der Kunst, also im Sinne Willi Sittes. Also er setzt dann auch sehr prononciert simplifizierende, aber eben auch teils geschichtsklitternde Momente ein, um seine Aussage zu steigern, um diese Bedeutungssuggestion zu erreichen. Und deshalb eben auch der Rückgriff auf christliche Bildmuster und auch die Form des Triptychons. Es ging um Überwältigung. Es ging um einfache Menschen, die jetzt nicht die artifizielle Chance hatten, in grafischen Blättern und kleinen Formaten in einer Bildgenealogie zu denken, sondern die groß mit monumental und wichtig gleichsetzen. Und aus diesem Grund, denke ich, sind auch diese Bilder anfangs entstanden.
Über das Bild Memento Stalingrad von 1961 von Willi Sitte habe ich hier gesprochen mit Paul Kaiser. Wir haben über einige Bilder gesprochen in dieser Ausstellung, die aktuell im Moritzburg Kunstmuseum zu sehen ist. Über noch viel mehr haben wir nicht gesprochen. Und es lohnt sich auf jeden Fall der Besuch der Moritzburg aktuell zu dieser Ausstellung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.